Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Einen schönen guten Tag wünscht Anja Reinhardt. In den Kulturfragen versuchen wir heute, eine kollektive Gefühlslage zu ergründen, wenn es die denn gibt. Denn die Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie lösen wahrscheinlich ganz unterschiedliche Gefühle aus. Vielleicht gibt es aber doch so etwas wie eine Schnittmenge, die am Anfang vielleicht aus Angst oder Sorge bestanden hat und heute, rund 2 Monate nach den verordneten Kontaktsperren und einer langsamen Lockerung, wieder ganz anders aussieht, auch wenn die soziale Distanzierung nach wie vor gilt. Ich möchte heute mit der Historikerin Ute Frevert darüber sprechen, welche Folgen die Maßnahmen, die Verbote und die neuen Umgangsregeln haben könnten. Ute Frevert ist Historikerin und leitet den Forschungsbereich Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Frau Frevert, ich grüße Sie.
Guten Tag, Frau Reinhardt.
Bevor wir über die aktuelle Situation sprechen, will ich ein bisschen ausholen und ein paar Jahrhunderte zurückgehen. Dem Stauferkaiser Friedrich II. Wird im 13. Jahrhundert ein Experiment mit Neugeborenen zugeschrieben. Die hat er mit Nahrung versorgen lassen. Die Säuglinge wurden gebadet, gewickelt, die mussten nicht frieren, hatten also im Prinzip alles. Nur keinen Körperkontakt und keine Kommunikation. Niemand hat mit ihnen gesprochen. Das war ja der eigentliche Sinn des Experiments, herauszufinden, ob es so etwas wie eine natürliche oder gottgegebene Sprache gibt. Alle Kinder sind gestorben, vermutlich vor allem, weil sie nicht angefasst, liebkost wurden. So schlimm ist es natürlich zum Glück im Moment nicht. Aber werden wir auf Dauer an emotionalen Defiziten leiden?
Da sage ich doch mal ganz frech, nein. Es ist ja nicht nur so, dass Emotionen sich über Berührung vermitteln. Das ist, passiert zwar, klar, in solchen, gerade im Verhältnis zu kleinen Kindern, wo Berührung aber auch schon nicht alles sind, sondern die Art und Weise, wie man mit ihnen spricht, die Tonlage, die Art der Wiederholung, vermittelt ja auch Nähe und Liebe und Fürsorge. Und dafür sind die Kleinen ja auch schon sehr empfänglich. Und wenn wir jetzt so viel über dieses Social Distancing, diese Abstandsgebote reden oder auch uns manchmal auch darüber empören und ereifern, heißt das ja nicht unbedingt, dass es eine wirkliche Entfremdung ist. Die Tatsache, dass man sich vielleicht nicht dauernd mehr um den Hals fällt oder Küsschen auf die Wangen gibt, heißt nicht, dass man sich wirklich fern ist.
Aber das Social Distancing, das bedeutet natürlich trotzdem einen Bruch eigentlich in unserer Gefühlskultur. Also Sie haben sehr viel darüber geschrieben, dass Gefühle erlernt werden müssen. Das ist etwas, was durch die Gesellschaft bestimmt wird, in der man sozialisiert wird. Also wir sind ja an einen bestimmten Umgang miteinander gewöhnt. Also Hände schütteln, umarmen, eben auch vielleicht, wie Sie gerade schon gesagt haben, Küsschen, Küsschen. Also was bedeutet dieser Bruch in unserer Gefühlskultur mit dem Social Distancing?
Es ist zunächst mal ja nicht unbedingt ein Bruch, es ist eher wieder ein Anknüpfen an ältere Verhaltensformen, Konventionen, mit denen Menschen, die, sagen wir mal, in den 50er Jahren geboren sind, noch sehr viel stärker konfrontiert waren als die, die dann in den 80er oder 90er Jahren geboren wurden. In der früheren Generation legte man Kinder gerne ab. Man steckte sie möglicherweise noch in eine Art von Steckverband, damit sie möglichst ruhig lagen. Man nahm sie nur dann hoch, wenn man meinte, dass sie Hunger haben sollten und nicht dann, wenn sie schrien. Also es war eine vollkommen andere Form auch der körperlichen Zuwendung, der körperlichen Bindung, als dass wir das in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Nun kann man nicht unbedingt sagen, dass alle Menschen, die in den 50er Jahren aufgewachsen sind, dazu zähle ich mich jetzt auch mal selber, an schwerwiegenden psychischen Störungen, an Mangelerscheinungen emotionaler Art gelitten haben. Oder umgekehrt, dass all die, die dann in den 1980er oder 90er Jahren sehr, sehr sozusagen körpernah und auch auf ihre eigenen Bedürfnisse hin orientiert gepflegt worden sind, zu grundum glücklichen Menschen geworden sind. Das sind Konventionen, die dafür gibt es Gründe, dass sich die einstellen, dass die eingepflegt werden, dass die gehegt werden. Aber sie sind auch nicht in Stein gemeißelt. Und das sind auch bestimmte Wellen, die sich Generationen dann auf die Fahnen schreiben, sagen, so muss es sein, aber so nicht. Und das ändert sich dann in 20, 30, 40 Jahren wieder mal. Aber davon hängt das Glück der Menschheit nicht unbedingt ab.
Trotzdem nochmal nachgefragt, ist es nicht so, dass mit der sozialen Distanzierung trotzdem eine gewisse Kälte in den Umgang kommt und also wird der auf Dauer möglicherweise auch erhalten bleiben oder was zieht der nach sich? Also man kann ja schon beobachten, dass die Leute vorsichtiger miteinander umgehen und führt das vielleicht auch zu mehr Unzufriedenheit im sozialen Umgang?
Ich merke schon, Frau Reinhardt, Sie sind da ganz beharrlich und finde ich ja auch gut, dass Sie mich da herausfordern. Ich will Ihnen mal ein Stück weit entgegenkommen und sagen, ja, es kann dazu führen, dass, oder wir beobachten das ja auch schon, dass man den anderen, den Nachbarn, den Menschen, der einem begegnet auf der Straße, auf dem Gehweg, etwas misstrauischer oder manchmal auch sehr viel misstrauischer anschaut und dann hält der jetzt wirklich Abstand, haucht der mich wirklich nicht an, trägt der eine Maske. Also dieser Verdacht, dieses Misstrauen ist schon stärker geworden. Aber das heißt, ich würde es nochmal betonen wollen, es hat nichts unbedingt damit zu tun, dass wir jetzt diese Körpernähe, an die wir uns alle gewöhnt haben, die wir alle praktizieren, dass wir deren Verlust als einen gravierenden Mangel oder auch als ein Zeichen von Kälte, wie Sie es gerade formuliert haben, empfinden müssen. Denn wir können eben, und wir tun das ja auch die ganze Zeit, wir kommunizieren ja nicht nur durch körperliche Nähe, wir kommunizieren durch Augen, durch Mimik, das kann man sehen, ohne Maske besser als mit Maske, das kann man sehen, auch ohne, dass man sich in den Armen legt.
Die Maske ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, denn Gefühle lassen sich ja auch lesen. Also bestimmte Ausdrücke von Wut oder Ekel oder Freude eben, was jetzt eben auch schwieriger wird. Welche Konsequenzen hat das eigentlich?
Das ist in der Tat schwieriger, weil nichts so aussagekräftig ist wie die Gesichtsmuskeln oder die Gesichtsmuskulatur, die sich in die eine oder in die andere Richtung verziehen und die wir lesen dann als Ausdruck einer bestimmten Empfindung. Zugleich, jede Art von Verknappung von Informationen und durch diese Masken haben wir eine Verknappung von Informationen, führt auch dazu, dass wir die Informationen, die wir noch bekommen, besonders aufmerksam lesen. Und nicht zufällig heißt es ja in der Kulturgeschichte seit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten, dass die Augen eigentlich, ja, wie soll man sagen, wie heißt es, der Spiegel der Seele sind. Also dass die Augen das ausdrücken, was einen Menschen wirklich bewegen. Und auch das, was Augen ausdrücken, kann man sehr schwer faken. Man kann es sehr schwer bewusst verändern. Und wenn die Augen nach wie vor sichtbar sind, und das sind sie, auch trotz aller schicken oder nicht schicken Masken, dann muss man vielleicht und kann man auch, können Menschen sich auch wieder stärker darauf trainieren, in den Augen etwas zu lesen, was ihnen der Rest des Gesichtes nicht zeigt.
Das könnte, so wie Sie das schildern, jetzt tatsächlich dann ein Mehrgewinn für die Zukunft sein?
Ich finde, in jeder, das ist ein abgegriffenes Wort, aber es stimmt auch hier wieder, in jeder Krise liegt eine Chance. Und in der Verknappung von Gesten, die uns jetzt aufgedrungen ist, liegt die Chance, dass wir die Gesten, die wir noch, die uns erlaubt sind, dass wir denen größere Bedeutung und größere Aufmerksamkeit zuweisen. Und dadurch können wir auch wieder stärker differenzieren.
Welche Gefühle dominieren dann überhaupt in der Krise? Gibt es da sowas wie historische Muster, die immer nach einem gleichen Prinzip ablaufen? Also nach dem Prinzip vielleicht Schock und dann Wut und dann Verarbeitung?
Würde ich schwer so in diesem Rhythmus erkennen wollen. Und die Corona-Krise ist ja eigentlich auch nicht, hat ja eigentlich auch bei uns nicht mit einer schockartigen, abrupten Erkenntnis begonnen, sondern das war ja so ein allmähliches Hineingleiten, ein von Tag zu Tag größer werdendes Wissen, aber auch Unwissen, auch bewusstes Unwissen, was wir alles nicht wussten, wie dieses Virus sich verhalten würde, wie wir es bis heute noch nicht wissen. Also es war eher so eine Lernkurve, die ganz langsam anstieg, auch immer wieder Einbrüche gehabt hat und die begleitet wurde mit von sehr unterschiedlichen Gefühlen. Sicherlich Angst bei manchen, bei anderen wieder nicht. Also Jugendliche, junge Erwachsene, die sich unverwundbar fühlen, haben weniger Angst als Menschen mit den berühmten Vorerkrankungen oder älteren Semestern. Männer scheinen auch irgendwie angstfreier, zumindest sich zu gebärden als Frauen. Also da gibt es Unterschiede. Es war ein aus meiner Sicht sehr, sehr wichtiges Gefühl, was wir in früheren Krisen nicht in dem Maße erlebt haben, und das finde ich ganz besonders aufschlussreich, ist dieses Vertrauen in die Regierung. Also wenn Sie sich Umfragen anschauen, immer mit Vorsicht zu genießen, aber gerade wenn man sie sozusagen im Zeitvergleich nebeneinander legt, dann kriegt die Regierungspolitik oder bekam die Regierungspolitik vor der Krise relativ schlechte Noten. Und das hat sich dann seit Februar im Wesentlichen doch sehr, sehr stark geändert. Bis heute, trotz aller Anti-Corona-Demonstrationen und Verschwörungstheorien und was uns da jedes Wochenende begegnet. Trotzdem ist die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung nach wie vor davon überzeugt, dass die Regierung einen richtigen Weg geht. Und das hat aus meiner Sicht etwas damit zu tun, nicht aus blindem Vertrauen, so nach dem Motto, da gibt es ja keine Alternativen, wir müssen denen ja vertrauen, sondern das hat ganz stark damit zu tun, dass die Regierung es geschafft hat, weiß ich nicht, ob da ein großer Masterplan dahinter stand. Ich hatte den Eindruck, die haben eigentlich auch eher von Tag zu Tag gehandelt oder auch nicht gehandelt. Sie haben es geschafft, dass wir als Bürger ihnen bei diesem Handeln, bei diesem Entscheiden, bei dieser Suche nach Entscheidungen gewissermaßen zugeschaut haben. Und das hat aus meiner Sicht ein ganz neues Vertrauen gebracht. Nicht das Vertrauen in einen allmächtigen, allwissenden, entweder Wissenschaftspapst oder Regierungspäpstin, Entschuldigung, sondern in eine verantwortliche, auch um Wahrheit und um Wissen ringende Regierung, die sich damit auch sehr schwer tut. Und jeder, der sagt, ach, das hätte man doch so machen müssen oder das hätte man ganz anders, das ist einfach, der redet einfach großen Unsinn und das wissen die meisten auch.
Sie haben sich ja auch in Ihrer Forschung mit, um es jetzt mal so ein bisschen grob zu beschreiben, Politik und Gefühlen auseinandergesetzt. Kann es sein, dass dieses Vertrauen, von dem Sie gerade gesprochen haben, auch damit zusammenhängt, dass zumindest in Deutschland keine Kriegsrhetorik zum Beispiel gebraucht wurde, wie das in Frankreich oder in den USA der Fall war? Also dass eine Sprache benutzt wurde, die andere Gefühle vielleicht auch stimuliert hat?
Das ist, finde ich, jetzt eine sehr kluge Beobachtung von Ihnen, die ich gerne aufnehme. Wenn man von Krieg redet, wie Emmanuel Macron das ja vor allen Dingen auch gemacht hat, dann kommt man sofort in solche Freund-Feind-Denkformen. Also man hat einen klaren Feind, der muss besiegt werden mit allen Mitteln, die man zur Verfügung hat. Und je eher, desto besser, und je radikaler, desto besser. Wenn man es als eine in der Tat Bedrohung beobachtet, als eine Gefährdung, deren Ursache man zwar kennt in Form dieses Virus, aber man kennt den Verlauf, kennt die Bewegung dieses Virus eigentlich überhaupt noch nicht und beobachtet ihn dabei und versucht ihm möglichst das Leben schwer zu machen, dann ist es eine andere, eine vollkommen andere Attitüde und auch eine andere Gefühlslandschaft, in die man da eintaucht. Man bekämpft zwar, also Kampf ist in jedem Fall da, aber es ist ein Kampf, der eher so was mit einem, wie soll man sagen, wie so, mit so einem klassischen Fechten zu tun hat. Also verstehen Sie, wo die Fechtenden sehr grazil, sehr elegant, sehr schön umeinander tanzen. Auch, ja, und nach bestimmten Bewegungen, gut, die Bewegungen sind nicht in dem Sinne nicht wie beim Fechten vorgeschrieben, sondern sie haben ihre eigene Logik, entwickeln sich auch immer wieder neu. Aber man beobachtet das eben sehr, sehr genau und reagiert immer möglichst rasch und möglichst gezielt Aber man weiß genau, man wird ihm diesem Erreger jetzt noch nicht den Garaus machen können, sondern muss ihm einfach das Leben schwer machen.
Also nochmal anders gefragt, sind Gefühle vielleicht auch durch eine bestimmte Sprache programmierbar? Also ich möchte nochmal ein anderes Beispiel anbringen, denn ein Wort, das wir doch sehr oft benutzt haben, auch gerade zu Beginn der Krise, war das Wort Solidarität. Also es gab sowas wie ein Beschwören von Solidarität im kleinen Kreis, im großen, im europäischen Kreis. Ist das alleine schon deswegen sinnvoll, weil damit eben auch solidarisches Verhalten ja evoziert werden kann?
Die Art, wie eine Situation, eine Herausforderung sprachlich, wie nennen wir das heute, geframed oder früher hat man gesagt, gerahmt wird, ist entscheidend dafür, welche Gefühlsklaviaturen gewissermaßen abgegriffen werden können. Und wenn Sie eben auf diese Feindschafts- und Vernichtungsrhetorik abzielen, sind das andere Gefühle, als wenn Sie auf die, sagen, und das war ja durchweg der Fall, auf positiv konnotierte Gefühle Wert legen. Also das war das Vertrauen, was eingefordert ist. Angela Merkel hat in dieser sehr beeindruckenden Ansprache damals im, wann war das, weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube irgendwie März oder April hat sie von der Solidarität, die Verstand und Herz inkludiert, gesprochen. Und das war genau die richtige Formel, also eine Solidarität, die durchaus reflektiert und auch reflexiv ist, die aber zugleich auch das Herz mitnimmt und nicht irgendwie eine reine kalkulierende nach dem Motto, wenn ich das so mache, dann kommt das Ergebnis heraus. Nein, ich tue auch etwas, um anderen Menschen zu helfen und sie dabei zu unterstützen, diese Krise genauso erfolgreich hoffentlich wie ich selber zu bewältigen. Also es nimmt Menschen anders mit, wenn man mit anderen Begriffen zu ihnen spricht. Das hat natürlich auch nur eine gewisse Halbwertszeit. Das haben wir auch beobachtet. Am Anfang keine Opposition, das Parlament war fast nicht mehr sichtbar. Dann am Rande rumort es. Es gibt Gegenstimmen, es gibt Versuche, die Regierung zu demontieren, die Kompetenz und auch das Wissen und auch den Entscheidungswillen letztendlich abzusprechen. Und genau das ist ja das, was wir im Moment beobachten. Allerdings nach wie vor eher noch am Rande der Gesellschaft und nicht so, dass es die breite Mitte erreicht.
Ich spreche heute mit der Historikerin Ute Frevert. Ich würde Sie gerne, Frau Frevert, weil Sie darüber auch viel geschrieben haben, zum Social Shaming auch noch befragen. Also wir waren ja eigentlich schon vor der Corona-Krise eine Schamgesellschaft. Das war noch recht neu, aber doch bestimmt. Man hatte sich zu schämen für zum Beispiel die falsche Wortwahl, für Flugreisen, für falschen Konsum, für Dieselautofahren, vielleicht auch für zu sehr Frau oder zu sehr Mann sein. Findet diese Schamgesellschaft in der Corona-Krise eigentlich eine Fortsetzung?
Ja, und das gehört zu den eher unangenehmen Begleiterscheinungen dieser Krise, dass wir, da können wir nochmal an ein Motiv anschließen, was am Anfang unseres Gesprächs anklang, dass wir in dem Moment, in dem wir andere Menschen nicht nur als die empfinden, mit denen wir solidarisch sind, sondern als die, die uns möglicherweise selber gefährden können, als Feinde würde ich jetzt nicht sagen, das ist sicherlich zu hoch gegriffen,
Bedrohung
aber
vielleicht, ja.
als Bedrohung empfinden und als diejenigen, die von uns erzogen werden müssen, die von uns als den Rechtgläubigen oder Rechttuenden, immer alles richtig machenden Bürgerinnen und Bürgern zurechtgewiesen werden müssen. Und das ist doch etwas, was wir auf vielen Ebenen in dieser Gesellschaft, übrigens nicht nur wir, nicht nur die Deutschen, sondern das ist eine ganz breitflächige Bewegung, was wir jetzt beobachten. Und das führt zu sehr hässlichen und auch sehr konflikthaften Kommunikationsformen.
Also würden Sie sowas sagen, sowas wie eine Logik des Verdachts, die gibt es schon, also dass man den anderen oder dem anderen doch immer etwas unterstellt, dass es vielleicht auch mehr soziale Kontrolle gibt als vor der Corona-Krise?
Das unbedingt. Und das ist auch nachvollziehbar. Also es hat ja nicht, das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, dass ein bestimmtes Verhalten gefährdend ist, andere Menschen gefährdet und auch mich selber gefährdet oder auch die Person selber gefährdet, die dieses Verhalten an den Tag legt. Und das Problem ist nur, wir haben alle diese Regeln, die wir eigentlich auch fast alle nachvollziehen können, außer so Menschen wie Herr Kastorf, der sich von unserer Kanzlerin nicht vorschreiben lassen möchte, wann er sich die Hände zu waschen hat.
Der ehemalige Intendant der Berliner Volksbühne.
Ja, ein Enfant terrible, aber ein wirkliches terribles Enfant im Moment. Davon gibt es ja jetzt leider auch mehr Personen, die dann sich auch in allen möglichen Medien dann zu Wort melden und sich unglaublich cool vorkommen und unglaublich widerständig vorkommen und absolut individualistisch und also die Inkarnation von Bürgerwiderstand gegen eine allmächtige Regierung. Das sind wenn man das mal aus der Vogelperspektive betrachtet, das sind so die typischen Free-Rider-Phänomene. Das sind Menschen, die sich selber nicht an die Regeln halten, aber dadurch, dass alle anderen sich an sie halten, relativ ungefährdet durchs Leben gehen können, aber potenziell andere Leute gefährden. Und wenn dann diese anderen Menschen eher rabiat auch reagieren und sagen, so nicht und jetzt trag aber auch die Maske und jetzt halt den Abstand und jetzt treff dich aber nicht mit deiner ganzen Boygroup oder Girlgroup und feiere Partys auf engstem Raum. Das ist einerseits nachvollziehbar, zugleich auch da das Maß macht, oder die Dosis macht das Ergebnis, kommt es oft in einer Weise daher, die der sagen, bürgerschaftlichen Kommunikation nicht gut tut.
Verstärkt denn die Corona-Krise eigentlich das emotionale Generationenverhältnis, das ja schon vorher belastet war, also zum Beispiel durch Fridays for Future? Wird das jetzt noch stärker, weil sich die Jungen vielleicht, um es jetzt mal sehr stark zu generalisieren, für unverwundbar halten und die Älteren einfach mehr aufpassen müssen?
Das sind ja sehr, wenn man genauer hinschaut, sehr, sehr komplizierte Verflechtungen. Es gibt sehr viele junge Menschen, die ältere Großeltern logischerweise haben und die sehr besorgt sind um diese Großeltern. Und es gibt Großeltern, die sagen, wir haben schon den Krieg erlebt, was soll uns denn schon passieren? Und sich zum Teil auch selber unverantwortlich verhalten. Und dann führt das zu massiven Irritationen auf beiden Seiten. Also es gibt nicht nur die unverantwortlichen Jungen, sondern es gibt auch unverantwortliche Alte. Und es gibt nicht nur verantwortliche Alte, sondern es gibt auch verantwortliche Junge. Also insoweit ist das Leben wie immer eher grau, hat verschiedene Grautöne als schwarz und weiß. Aber es ist jetzt, wenn man mal ein bisschen auch in die Zukunft hineindenkt, es ist durchaus erwartbar, dass sich dieses gesellschaftliche Generationenverhältnis doch nochmal, dass es unter Druck gerät und dass diese Solidaritätsanmutung, dass die Jungen solidarisch mit den Älteren, die Gesunden mit den Kranken zu sein haben, dass diese Anmutung Risse bekommt und nicht mehr in dem Maße wie in den ersten Wochen der Krise zum Tragen kommt. Und das hat natürlich etwas auch nicht nur mit dem unbändigen Freiheitswillen der Jugend zu tun, sondern es hat ganz konkret eben auch etwas mit ökonomischen Sorgen zu tun.
Ich würde Sie gerne zum Schluss, Ute Frevert, noch fragen und um eine relativ kurze Antwort bitten. Gefühle, von denen wir doch jetzt sehr viel in den letzten Wochen eigentlich durchgemacht haben, glaube ich, also mehr als vielleicht sonst, die setzen uns ja doch in ein Verhältnis zur Welt. Also das ist ja irgendwie so vielleicht unser Bezug vielleicht zur Welt neben der Sprache. Wie sehr lässt sich an veränderten Gefühlen denn eigentlich unser derzeitiges Verhältnis zur Welt ablesen?
Ich finde, es ist differenzierter geworden. Also unsere Gefühlswelt ist differenzierter geworden und auch nicht zuletzt deshalb, weil wir sie aufmerksamer beobachten. Wir können klarer sagen, was uns fehlt, was wir eigentlich dringend brauchen, was wir vermissen, werden uns deshalb mehr gewahr, was uns eigentlich wichtig gewesen ist, an wem wir hängen, mit was für Gefühlen wir an bestimmten Dingen hängen. Und auf diese Weise sind wir viel reflektierter, viel differenzierter und gucken auch die Welt mit, denke ich, ausdrucksstärkeren Augen an, um nochmal auf den Beginn des Gesprächs zurückzulenken.
Sagt die Historikerin Ute Frevert, mit der ich in diesen Kulturfragen über Social Distancing, Social Shaming und Gefühle in der Corona-Krise gesprochen habe. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Reinhardt.